Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Sonne oder Freunde der Liebe. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Zitroneneis und Zuckerkirsch. Heute mal mit mir in einer Solo-Folge. Ihr dürft euch heute mit meinem zarten, verschnupften Stimmchen beglücken, erfreuen. ich bin leider ein bisschen erkältet. Ist ja auch irgendwie, also ich weiß, man darf nicht die Schuld im Außen suchen. Es ist immer was Innerliches, aber to be honest, ey, also dieses Wetter hier in Deutschland. Ich dachte, ich komme aus Thailand wieder und nehme hier den schönen deutschen Sommer mit. Aber nee, das ist nicht vereinbar hier. Ja. Wie auch immer, also wie gesagt, durch dieses ganze Hin und Her von warm zu kalt, von kalt zu warm, zu Regen, zu Unwetter, alles, hat es mich dann jetzt auch erwischt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich auch Heuschnupfen habe. Weil, wie ihr von Lonsky letzte Woche hat er eine Solo-Folge. Übrigens, Lonsky hat eine Solo-Folge, also falls ihr die noch nicht gehört habt, unbedingt reinhören, ist eine sehr, sehr gute Folge. Er spricht auf jeden Fall gute Dinge an. Also Rinder, wenn ihr noch nicht reingehört habt. Genau, also Lonsky hat letzte Woche ja schon erwähnt, dass ich 10 Tage im Vipassana war. Und ja, das Zentrum oder die Unterkunft, wo wir da waren, es war wie so ein großes Hofgut, wie so eine Jugendherberge, könnt ihr euch vorstellen, aber das war wirklich nur dieses eine Gebäude und drumherum war nichts. Nichts, nada. Da war Wiese, Felder, da war Wald und ja, das hat natürlich meinen Heuschnupfen richtig gefreut. Der ist richtig abgegangen und ich glaube, dadurch, dass das ganze System dann auch einfach so ein bisschen geschwächt war, war ich dann auch etwas anfälliger für diese kleine Erkältung, die ich jetzt da mitgeschleppt habe. Also, ja. Es ist, wie es ist. wie auch immer. Genau. Lonsky hat ja letzte Woche schon ein bisschen von seiner Vipassana-Erfahrung geredet, die er auf Koh Phangan gemacht hat. Und darum soll es diese Woche auch bei mir gehen. Jetzt ist gerade Samstag. Ich bin seit gestern aus dem Vipassana raus und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, okay, alles, was da so hochgekommen ist und was da so in meinem Kopf passiert ist, wie verpacke ich das am besten? Ich durfte mir ja nichts aufschreiben währenddessen. Also es war nicht gestattet, dass man sich Notizen macht oder sonst irgendwas. Das heißt, ich konnte nicht mal ein bisschen journalen. Und dann dachte ich mir, soll ich jetzt danach einfach mich ransetzen und das alles runterjournalen? Aber ich glaube, da säße ich morgen noch da dran. Also habe ich mir gedacht, ey, ich glaube, einfach für mich das runterzureden, ist, glaube ich, für mich jetzt gerade, ja, fühlt sich für mich einfach am stimmigsten an. Und dann dachte ich, warum nicht gleich einfach eine Podcast-Folge draus machen? Weil, wie ihr wisst, das haben wir ja schon öfter erwähnt, ist dieser Podcast hier für uns so ein bisschen als, dient für uns als Selbsttherapie. Also natürlich auch die Gespräche zwischen uns beiden, wie wir uns unsere Sachen von der Seele reden und uns gegenseitig Impulse dann geben. Aber zum anderen auch, um unsere Sachen einfach runter zu quatschen, damit es so weggeredet ist. Und kann man ja theoretisch auch als Journal dann nehmen, weil es ist dann zwar nicht auf Papier, aber digital. Auch eine Art von Journal, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wie auch immer, das war jetzt so meine Intention, dass ich das jetzt einfach so ein bisschen von meinem Herzchen rausrede, was ich erlebt habe in diesen 10 Tagen, was es mit mir gemacht hat Ich glaube, so einen krassen Schluss kann ich da noch gar nicht ziehen, weil Vipassana eine Technik ist, die man einfach lernen muss. Und das ist nicht nur kurz in den 10 Tagen gemacht, sondern man muss halt dranbleiben und die Technik vertiefen. Und genau, also man sagt auch, die aus diesem Vipassana, ich packe euch am besten mal den Link in die Shownotes rein, wo ich da war. Das ist, die nennen sich, glaube ich, nur Dhamma.org. Und das ist eine Organisation. Und genau, die besagt, dass man am besten jedes Jahr so einen 10-Tage-Kurs machen soll, damit man die Technik vertieft. Und man soll auch jeden Tag eine Stunde für 2-mal meditieren, morgens und abends am besten. Genau, damit man das alles beibehält, was man erlernt hat und etc. Genau. Also mal kurz zur Organisation. Das ist einfach so geil. Das beläuft sich alles auf Spendenbasis und ehrenamtlicher Basis. Das heißt, man zahlt für diesen 10-Tages-Kurs nichts, sondern jeder kann danach eine Spende geben, so viel er kann. Also es wird null verlangt, wie viel man geben muss oder soll, sondern du gibst, was du kannst. Und was es dir wert ist, natürlich auch. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, dass du sagen kannst, natürlich kannst du spenden und dann noch sagen, ey, ich habe Bock, noch ehrenamtlich damit zu arbeiten. Das heißt, du kannst bei den Vipassana-Kursen, wenn die veranstaltet werden, kannst du als Helfer mithelfen in der Küche, im Orga-Team etc. Kannst natürlich aber auch dann in der gesamten Organisation helfen, das heißt so im Rechnungswesen, Finanzwesen, ja, Organisation etc. Also ich glaube, da gibt's immer Plätze zum Helfen. Und das, genau, der Hintergrund dahinter ist, dass Vipassana sagt, man gibt, also in diesem Falle gibt man dieses Wissen von dieser Technik an Menschen weiter, ohne etwas dafür zu verlangen. Einfach aus reinster Liebe heraus. Und wenn die Menschen, die diese Liebe und diese Technik und alles bekommen haben, dann können sie von sich aus sagen, ey, ich möchte mithelfen, ich möchte was spenden. Und genau, das ist so die Philosophie dahinter, finde ich eigentlich ganz nice. Also da ist ja dann auch so, geht's ja dann auch um bedingungslose Liebe geben. Ohne irgendwas etwas dafür zu verlangen, weil wir oft sind wir in diesem Ding, dass wir immer nur geben und irgendwo in unserem Hinterkopf, vielleicht machen wir es gar nicht bewusst, aber so dieses kleine bisschen Unbewusste ist dann schon so, ja, aber dafür will ich jetzt schon was haben. Also, und es muss ja nicht mal was Materielles sein, aber kann ja auch irgendwelche Gestiken sein oder ich meine, wenn man jetzt irgendwie was gibt und derjenige macht auf einmal gar keine Anstalten von Danke oder ein Lächeln oder sowas und dann merkt man so eine ganz leichte Enttäuschung so in sich und das ist halt beim Vipassana nicht so, das ist man gibt einfach aus purer Überzeugung und purer Liebe, ohne dafür irgendetwas zu verlangen. Genau. Ja, was ist denn überhaupt Vipassana? Vipassana ist eine Meditationstechnik, eine sehr alte Meditationstechnik aus Indien. Also hauptsächlich kommt sie aus Indien. Und man sagt, sie ist 2500 Jahre alt oder mehr als 2500 Jahre alt. Also schon ordentliches Alter. Und diese Technik wurde von Siddhartha Gautama, jeder kennt ihn unter dem Namen Buddha, wiederentdeckt. Also diese Technik gab es noch, bevor Buddha zu Buddha wurde. Genau, und mit dieser Technik erlangte Siddhartha Gautama die Erleuchtung und wurde zu Buddha. Buddha ist übrigens ein universeller Name. Also Buddha ist nicht jemand oder eine bestimmte Person, sondern beläuft sich auf eine Personengruppe. Also Buddha kann jeder sein, der die Erleuchtung erlangt. Ja, genau. Und zur Geschichte da ganz kurz dazu. Siddhartha Gautama hat sich eines Tages unter einem Baum gesetzt und hat sich gesagt, okay, ich bleibe jetzt hier so lange sitzen und bewege mich nicht, bis ich die Erleuchtung erlangt habe, und hat dann Vipassana meditiert. Und an der Nacht diesen Tages hat er zur Erleuchtung gefunden durch die Vipassana-Technik. Also ja, ich glaube, bei Vipassana ist halt einfach so, also nicht ich glaube, ich weiß, bei Vipassana ist halt so das Nonplusultra, dass man Erleuchtung erlangt, dass man das Nibbana erlangt. Das Nibbana ist, wie soll ich sagen, die letztendliche Realität, die jenseits von Geist und Materie existiert, also jenseits von unserem Geist und unserem Körper. Man kennt es auch unter dem Sanskrit-Namen Nirvana. Ich glaube, das ist jedem mehr bekannt. Genau, und das erlangt man mit der Vipassana-Technik, wenn man dann dran bleibt und das wirklich dauerhaft praktiziert. Also es gibt auch teilweise, also man kann so einen 10-Tages-Kurs machen, und dann gibt es auch Möglichkeiten, dass man so einen 30-Tage-Kurs und ich glaube 45 Tage. Es gibt, glaube ich, auch irgendwann die Möglichkeit, einen 70-Tage-Kurs zu machen. Aber ich glaube, dafür muss man mehrere 10-Tages-Kurse gemacht haben. Ja. Also mit dem Wissen, was ich jetzt habe und mit dieser Erfahrung, die ich jetzt habe von diesem 10-Tages-Kurs, stelle ich mir das schon ultra herausfordernd vor, aber irgendwas in mir sagt, also ich habe keine Abneigung dagegen. Irgendwas kitzelt in mir und sagt, boah, irgendwie hätte ich schon Bock. Aber naja, das liegt in der Zukunft, und jetzt schauen wir einfach mal, was wird. Genau, Vipassana heißt, also generell Vipassana heißt, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, ohne sie zu bewerten, keine Bewertung reingeben. Und ja, mit Vipassana ist quasi ein Prozess der Selbstreinigung durch Selbstbeobachtung. Ich meine, das habt ihr bestimmt schon öfter gehört, dass man mit Meditation Dinge im Innen beobachtet. Man kann auch Dinge im Außen beobachten. Das gibt's natürlich auch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie diese Technik heißt. Pranayana? Ich weiß es nicht. Ja, da beobachtet man ja im Meditieren Dinge im Außen, also Geräusche, die aufkommen. Eventuell irgendwelche Gefühle von außen, Wind auf der Haut, etc. Vielleicht auch ein Geschmack, der auf einmal da ist. Aber das ist dann auch so ein bisschen das gleiche wie Prinzip wie bei Vipassana, denn bei Vipassana geht es um diese Vergänglichkeit. Aber da komme ich später nochmal zu. Weil auch wenn man im Außen Dinge beobachtet, sei es Geräusche, es sind immer Dinge, die kommen und gehen. Also dieses Vergänglichkeitsding hat mich wirklich geprägt in diesen 10 Tagen, aber ja, da komme ich später noch dazu. Wichtig ist, das hat auch Gwenka, zu Gwenka sage ich später noch was, wer Gwenka ist und was der mit Vipassana zu tun hat. Gwenka hat ganz oft betont, dass Vipassana an keine Religion geknüpft ist. Also auch wenn Buddha zur Erleuchtung gefunden hat durch die Vipassana-Meditation, ist es aber nicht an den Buddhismus oder Hinduismus oder an sonst welche Religion geknüpft, sondern Vipassana ist eine Technik, die wirklich für jeden ist. Jeder in unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Personenklassen kann diese Technik erlernen und muss irgendwie keine Angst haben, dass dazu verurteilt zu werden, weil diese Technik besagt, ja rein, dass man sein Innen beobachten soll, um sich von Unreinheiten zu lösen. Und das ist weder an eine Gottheit noch an sonst was geknüpft, sondern an einen selber, an den Körper, an den Geist, das, was wir besitzen. Und ich meine, das ist ja klar wie Kloßbrühe. Das weiß jeder in unterschiedlichen Religionen, dass wir einen Körper und einen Geist haben. Also, genau. Was gibt's noch zu Vipassana zu erzählen? Vipassana erlaubt uns einfach Spannungen, die wir im Körper haben und Probleme unseres Lebens, gelassener und ruhiger zu begegnen. Mit Gleichmut. Gleichmut ist auch ein super großes Thema in Vipassana. In der Vipassana-Technik, gerade auch in diesem 10-tägigen Kurs, lernt man sich in Gleichmut zu üben. Und genau. Ja. was ist Gleichmut? Gleichmut, es war ganz nice. Ich habe mit diesem Thema, mit dem Wort irgendwie erstmal gar nichts anfangen können. Und bevor der Kurs begonnen hat, habe ich ein Girl kennengelernt, die auch den Kurs gemacht hat. Oder die auch in diesem Kurs war. Die liebe Amina, Grüße gehen raus. Die hat gemeint, sie hat sich den Begriff Gleichmut so erklärt mit, dass man mutig ist, alles gleich zu sehen. Also Gleichmut heißt die Weisheit der Gleichheit. Man tut nichts irgendwie auf einem Podest stellen oder irgendetwas schlechter stellen, sondern alle Menschen, alle Lebewesen sind gleich. Alles, alle Emotionen, alles, was wir spüren, ist von gleicher Bedeutung. Und da ist nichts schlechter oder besser. Und genau, das übt man bei dieser Vipassana-Technik und löst sich dann durch diese Technik, löst sich dann von dem Leiden, das man im Körper hat. Genau. Ich habe ja eben gerade schon Guenka erwähnt und Guenka ist ein Lehrer der Vipassana-Technik. Er wurde in Burma geboren. Burma ist ein Land in Asien, nicht weit von Indien entfernt und Guenka hat dort von dem Meditationsmeister Sayaji Ubakin gelernt, der ihm die Vipassana-Technik beigebracht hat. Und mit dem Wissen, ich glaube, er hat 14 Jahre oder 15 Jahre, hat er die Vipassana-Technik gelernt, bis er mit seinem Wissen nach Indien ist, um dort die Technik zu verbreiten. Und es gibt ganz viele Aufnahmen, also da rede ich auch später nochmal dazu, oder ja, ich später nochmal drüber. Es gibt so viele Aufnahmen von Guenka, ganz viele Vorträge, wo er die Vipassana-Technik erklärt und ja, alles drum und dran. Und mit diesen Aufnahmen ging es dann halt in die Welt raus. Also er hat so viele Menschen die Vipassana-Technik beigebracht, hat dann halt irgendwann auch Assistenzlehrer benannt, die ihm helfen, weil der Andrang an einfach irgendwann so groß war, dass er natürlich nicht hinterherkam. Und genau, somit gelang die Technik in den Westen und eigentlich überall auf der Welt. Und das ist eigentlich auch so geil, weil wenn ihr mal auf die Seite von dhamma.org geht, dann seht ihr, dass es überall auf der Welt solche Vipassana-Zentren gibt, wo man sich für einen Kurs anmelden kann. Ist richtig nice. Also sind auch auf unterschiedlichen Sprachen. Mein Kurs war jetzt auf Englisch und Deutsch. also natürlich auf Deutsch, weil wir hier in Deutschland sind, aber es gab auch die Möglichkeit, sich das auf Englisch anzugucken und ich werde mir beim nächsten Kurs auf jeden Fall das Englische anschauen, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass also Gwenka redet auf Englisch, die Vorträge und alles andere. Und dann kommt halt einfach eine Erzählerströme, die das auf Deutsch dann übersetzt. Und ich habe gemerkt, dass Englisch so viel cooler ist, sich das anzuhören, als Deutsch. Natürlich war es für mein Verständnis jetzt einfach ein bisschen einfacher, das jetzt auf Anhieb dann auch zu verstehen. Aber ich werde mir beim nächsten Mal die englischen Vorträge anhören. Weil da, weiß nicht, fühlt es irgendwie mehr, das oder auf Englisch zu hören. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist beim Verstehen, weil er natürlich auch einen krass indischen Akzent hat. Ja, we will see. Wird schon. Genau. Wo geht's weiter? Dann erzähle ich euch doch am besten mal, was die Vipassana-Technik ist oder wie sie funktioniert. Es unterteilt sich auch so ein bisschen. Also man lernt zuerst in diesem 10-Tages-Kurs das Anapana. Anapana ist die Beobachtung von dem eigenen Atem. Und damit schärft man seinen Geist, also macht seinen Geist konzentrierter. Und wir haben die ersten 3 Tage, haben wir nur Anapana gemacht. Und das hat sich auf das Zentrum von der Nase, es war so quasi wie so ein Dreieck, also von der Nase runter zur, nicht zur Oberlippe, aber über die Oberlippe, also der Bereich über der Oberlippe und Nase. Da hat man dann einfach den natürlichen Atem beobachtet, ohne ihn zu verändern, sondern einfach nur beobachtet, wie er durch die Nase strömt, durch welches Nasenloch er kommt, was er für eine Temperatur hat, dann auch der Bereich unter der Nase, über der Oberlippe, wie da die Berührungen sind. Und das haben wir einfach 3 Tage lang gemacht und ihr müsst verstehen, wir haben knappe 11 Stunden am Tag insgesamt meditiert. Und ja, also es war schon gut, um den Geist zu schärfen und man hat auch gemerkt, dass es so nötig ist für die Vipassana-Technik. Aber ja, es ist halt auch unglaublich schwer, diesen Geist zu beruhigen. Das war das Schwierigste überhaupt, dieses wild gewordene Tier im Körper zu zähmen, dieses Monkey Mind, dieses besagte Monkey Mind, dieser Affe, der da hin und her springt und von einer Situation in die andere hüpft und dann bleibt man beim Atem. Ja, aber es ist nicht schlimm, wenn sich der Geist meldet, aber es ist wichtig, dass du dir bewusst wirst, dass du gerade wieder in deinem Monkey Mind bist und dann einfach wieder zum Atem zurückkommen, wieder den Geist konzentrieren und irgendwann wird's besser. Es wird besser, Leute. Genau. Danach, ab dem 4. Tag im 10-Tages-Kurs lernt man dann die Anfänge der Vipassana-Technik. Und Vipassana ist das Beobachten des ständigen verändernden Natur des Körpers und des Geistes. Man führt dabei quasi ein Bodyscan durch. Viele von euch machen ja bestimmt auch, also einige von euch, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wer uns hier zuhört, aber bestimmt haben einige schon ein paar geführte Meditationen gemacht und haben gerade so Bodyscan-Meditation, also ich habe das auch schon oft öfter gemacht, aber es wurde nicht als Vipassana-Meditation deklariert, wo man dann durch den ganzen Körper, also man fängt oben an der Kopfkrone und dann merkt man, wenn man so den Geist oder die Konzentration auf ein bestimmtes Körperteil fokussiert, merkt man so bestimmte Empfindungen, die auf einmal da sind. Und so fängt es dann an. Dann geht durch jedes Körperteil einzeln, spürt die Empfindungen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten, also wirklich nur beobachten. Und das baut sich dann im Laufe der Tage auf, bis man dann so weit ist, dass man einen kompletten Bodyscan machen kann. Also es fühlt sich wirklich, das ist unglaublich krass, Leute, es fühlt sich dann wirklich an, wie als würde so ein Scanner durch euch durchgehen. Es ist ein richtiger Energy Flow. Also man geht nicht durch jedes Körperteil einzeln, sondern es ist ein richtiger Flow, so ein Fluss, der durch euren ganzen Körper geht. Und also bei mir war es so, dass ich kann jetzt nur von meinen Empfindungen reden, das ist bestimmt bei jedem auch anders. Es hat sich an wie so eine vibrierende Welle, wie eine ganz, ganz feine vibrierende Welle angeführt, die von Kopf bis Fuß runtergegangen ist. Und das wurde im Laufe der Tage immer, immer schneller. Also es war, anfangs war das wirklich so ganz, ganz langsam, wie ich runtergegangen bin zu den Fußspitzen und dann wieder hoch zur Körper, zur Kopfkrone. Und irgendwann wurde das immer schneller, dann konntest du von unten nach oben, warst dann so in einem richtigen Flow, das war richtig geil. Und es ist natürlich dann aber auch so, dass nach vielen Sitzen Schmerzen kommen und grobe Empfindungen, also Gönke hat immer von groben Empfindungen geredet. Bei mir waren es dann vor allem die Beine, vor allem die Knie. Ich dachte mir irgendwann so, Alter, also wenn ich hier draußen bin, dann muss ich erstmal zu Dr. Rosa und muss mir zwei neue Knie reinhauen lassen. Ja, also Dr. Rosa war mein alter Chef. Ich hatte damals in der orthopädischen Praxis gearbeitet. Grüße gehen raus und Dr. Rosa macht die besten künstlichen Knie. Ja, ich dachte mir so, ey, ich mache mir auf jeden Fall danach ein paar künstliche Knie, weil ich hatte so Schmerzen. Ja, und du kannst, also man kann diesen Körperscan nicht durchführen, also nicht in einem Fluss durchführen, wenn man grobe Empfindungen hat. Und Vipassana sagt auch, dass wir diese Empfindungen im Körper alle beobachten dürfen, aber uns nicht mit diesen Empfindungen identifizieren dürfen. Und das geht für alle Empfindungen, sei es für diese groben Empfindungen, die dann Schmerzen sind, oder für diese schönen Empfindungen. Manchmal hat man auch so ein Kribbeln oder gerade wenn man so diesen Fluss hat, man darf kein Verlangen daran entwickeln. Oder gerade für die groben Empfindungen, keine Aversion, sonst irgendwas. Oder Abneigungen. Man muss immer im Gleichmut bleiben. Alles darf sein, alles ist da. Man darf sich nicht damit identifizieren, man ist nur der Beobachter. Und immer das Konzept der Vergänglichkeit, Anicca. Anicca heißt Vergänglichkeit, das Gesetz der Unbeständigkeit. Alles kommt und geht. Alles wird geboren und stirbt. Ich meine, wir sind der Inbegriff von Leben und Sterben. Jede Zelle in unserem Körper, in jedem Moment, wird geboren und stirbt. Das heißt, jeden Moment in unserem Körper passiert diese Unbeständigkeit und die Vergänglichkeit. Jeden Moment. Und das ist auch für die Empfindungen, die wir spüren. Genau. Kurz den Bahn verloren. Ja, dann geht's weiter. Die Meta-Meditation kommt dann auch noch, kommt aber relativ am Schluss des 10-Tages-Kurses. Und Meta bedeutet selbstlose Liebe. Das heißt, man meditiert quasi nochmal für sich selber und für andere. Also man gibt Liebe, Freude, Glück, Unbeschwertheit, Frieden raus und gibt das sich selber, aber auch anderen. Also es wurde dann immer so ein Tonband abgelaufen von Gwenka, wie er sagt, wie er so Sätze sagt, wie mögen alle Lebewesen auf dieser Welt glücklich sein, mögen alle Lebewesen auf dieser Welt Frieden erfahren, aber auch möge ich immer Frieden erfahren, möge ich immer Liebe erfahren. Und das ist so ein schöner Abschluss für diese Meditation, also mit der Meditation, geil. Genau, das mal so zur Meditationstechnik. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich erklärt. Ja, also Vipassana gibt einfach Einblicke in die eigene Realität, wie sie für uns ist. Nicht für andere Realität, sondern wirklich unsere eigene Realität. Und jeder weiß, dass jeder seine eigene Realität hat. Jeder hat seine eigene Denkensweise etc. Und genau, das lehrt Vipassana, weil unsere eigene Realität können wir nur an uns selber erfahren. Nicht im Außen, nicht sonst irgendwo, sondern nur an uns selber. Und diese Technik muss gelernt werden. Sie muss in Zurückgezogenheit gelernt werden. Also ich habe jetzt schon öfter gehört, ja, wenn du da warst, dann kannst du mir das ja mal zeigen und etc. Und dann können wir das irgendwie zusammen machen oder dann kann ich das auch mal probieren. Nee, Bro. ihr müsst einen 10-Tages-Kurs machen. Und wirklich, es ist so notwendig, weil es so wichtig ist, dass man zurückgezogen diese Technik lernt. 10 Tage nicht reden, keine äußeren Einflüsse, kein Lesen, kein Handy, keine andere Kommunikation nach außen, nur ihr, euer Geist und eure Realität. Und Granka, wie er euch diese Meditationstechnik erklärt. That's all. Und dann müsst ihr diese Erfahrung machen. Oder ihr dürft die Erfahrung machen. Natürlich muss das niemand, aber ich leg's wirklich sehr, sehr gerne ans Herz, weil ich glaube, dass diese Technik so viel verändern kann in jedem von uns. Und ich glaube, umso mehr Menschen Vipassana lernen, umso schöner wird diese Welt. Umso schöner wird diese Welt. Genau. Ja, man lernt auch zuerst, dass Vipassana so ein Fundament hat, wie das so ein bisschen gegliedert ist. Also es heißt einmal Sila, das ist ethisch korrektes Verhalten. Und da gibt's auch 5 Grundregeln. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sie zusammenbekomme. Also du sollst kein Lebewesen töten, dich von nicht von sexuellem Verhalten abhalten, sondern man soll einfach so Missbrauchsdinger und sowas, das soll man halt einfach nicht machen. Kein Alkohol, keine Drogen. Ehrlich gesagt kriege ich sie jetzt gerade nicht zusammen, aber kann man überall nachlesen, aber ethisch korrektes Verhalten ist halt wichtig. Gerade auch für die Zukunft, also nicht nur in den 10-Tages-Kurs, sondern auch für die Zukunft. Und ja, ist wichtig für die Vipassana-Philosophie auch. Dann der zweite Pfeiler ist Samadhi. Das ist die Konzentration des Geistes, also das, was man im Vipassana macht oder auch in der Anapana-Meditation. Dass man den Geist konzentriert und den Geist als ein Werkzeug dann irgendwann nimmt. Also, ich meine, ihr wisst ja, Geist und Körper, das gehört uns nicht. Das gehört uns gar nicht. Und das sind nicht wir. Wir sind, ja, nennen wir es Seele, nennen wir es Energieclubs. wir sind reine Energie. Und wir bewohnen diesen Körper und ja, dieser Geist dient uns auch einfach nur. Aber wir identifizieren uns so krass mit dem Geist und dem Körper, dass wir das zu uns machen. Und der Geist und der Körper sind reine Tools für uns. So, wenn wir den Geist, also vor allem den Geist kontrollieren können, dann ist das so, so wertvoll. Und genau, das macht Vipassana, den Geist konzentrieren, damit wir ihn als Tool verwenden können. Und ja, viele sagen ja auch, wir können den Körper kontrollieren. Ja, teilweise können wir das auch, gerade was so unsere Gliedmaßen angeht, da braucht man ja nicht viel, da können wir unsere Hände und Füße, unsere Beine etc. bewegen, unseren Kopf bewegen, aber so das alles andere, was in uns abgeht, das können wir nicht kontrollieren. Also keiner kann der Leber sagen, ey, entgifte mal schneller, oder kannst nicht irgendwie deinem Darm sagen, jetzt muss ich aufs Klo, jetzt auf jeden Fall, jetzt will ich kacken gehen. Nee, das ist alles, das läuft alles von alleine, das ist reine Natur, was da in uns drinne ist. Das können wir nicht beeinflussen. Und deswegen, wir sind nicht unser Körper. Genau. Wie fange ich jetzt an? Vipassana sagt auch, dass wir unsere Unreinheiten im Körper, die durch den Geist, also, wie erkläre ich das? Also, es kommt ein Gedanke auf und im gleichen Zuge passiert eine Reaktion in unserem Körper. Meistens unbewusst, weil wir oft im Außen sind. Das heißt, wir beschäftigen uns mit irgendwas. Und nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, es kommt Ärger auf oder du erinnerst dich an irgendeine Situation aus der Vergangenheit, die total unangenehm war. So, du sitzt zu Hause, diese Situation kommt im Kopf auf und es ist so unangenehm für dich, dass du dich ablenkst, du nimmst dein Handy in der Hand, stehst auf, liest ein Buch oder machst den Haushalt oder machst sonst irgendwas. Aber Hauptsache, du willst diesen Gedanken loshaben und ihn vor allem nicht spüren. Und genau, unser bewusster Geist lenkt sich dann ab. Unser bewusster Geist lenkt sich ab und will von dem ganzen Zeug nichts wissen, aber es gibt noch einen unbewussten Geist. Und dieser unbewusste Geist, der weiß und der empfindet. Und diese Empfindung ist im Körper und speichert sich dort. Und bleibt auch da. Also die geht nicht, wenn wir uns nicht mit dieser Emotion, mit dieser Empfindung beschäftigen oder beobachten. Und diese Unreinheiten sind im Vipassana Verlangen, Aversion und Unwissenheit. Also sagen wir, Verlangen entwickelt sich zum Beispiel durch Erwartungen, ja. Wir entwickeln Erwartungen oder Enttäuschungen oder nehmen jetzt einfach mal ein Beispiel, ich entwickle Freude für irgendwas. Und boah, ich habe so eine geile Freude, ich spüre das am Körper und mein bewusster Geist nimmt das auch im Körper wahr. Mein Herz fängt an zu schlagen, mein Atem wird vielleicht schneller, mich kribbelt es irgendwie am Körper. Ich finde das total schön. Und ja, mein Geist entwickelt dann Verlangen. Boah, geiles Gefühl, ich will das wieder haben. Und genau, vielleicht wurde diese Freude durch etwas im Außen ausgelöst. Und wenn wir das nächste Mal das Gleiche im Außen haben, dann haben wir diese Erwartung, dass wir auf einmal dieses gleiche Gefühl wieder im Körper spüren. Und wenn es dann nicht so ist, dann kommt die Enttäuschung und dann entwickeln wir, dann ist dann wieder diese Enttäuschung da, so man ist niedergeschlagen und dann kommt wieder dieser bewusste Geist und sagt, nee, damit will ich mich jetzt gar nicht auseinandersetzen und das will ich jetzt gar nicht spüren, dass ich enttäuscht bin. Ich gehe weg und zack ist es wieder in unserem Körper gespeichert, wie als wenn wir das einfach mal beobachten, was kommt denn da auf und wie fühlt sich das an und dann ist es nämlich so, wenn wir diese Unreinheiten beobachten, einfach nur objektiv beobachten, dann verschwinden sie wieder, weil sie wollen einfach nur gesehen werden. Nur gesehen, nicht bewertet. Sie wollen gar nicht, man soll sich gar nicht reinsteigern da. Man soll gar nicht in dieses Gefühl reingehen, so, oh, das ist jetzt total unangenehm und oh mein Gott, mir geht's so elend und bla bla bla. Nein, nein, das soll man gar nicht machen. Also einfach nur beobachten. Was macht das da? Wie fühlt sich das an? Wo fühl ich das alles? Und dann wird's aufgelöst. Und das ist das, was Vipassana sagt. Also jeder Gedanke, jede Emotion manifestiert sich in unserem Atem, in unserem Körper, unbewusst oder unbewusst und kann durch Beobachtung aufgelöst werden. Und umso schneller wir unseren Geist darauf trainieren, das zu beobachten, umso schneller können diese Unreinheiten aufgelöst werden. Umso bewusster wir uns darüber sind, dass da gerade etwas aufgekommen ist, umso schneller können wir das auflösen. Das heißt, sobald Ärger aufkommt oder irgendwie so ein unangenehmes Gefühl aufkommt und wir nicht das direkt wegdrücken, sondern uns wirklich bewusst damit auseinandersetzen, es bewusst beobachten, umso schneller ist es weg, umso schneller, umso besser kann es sich nicht im Körper abgelagert werden, weil es dann einfach weg ist. Wir haben es wegbeobachtet einfach. Genau, also wie gesagt, jede Negativität, die sich da in unserem Körper absetzt, verliert einfach an Stärke, sobald wir es beobachten. Und da sind wir wieder bei Anicca. Sie entsteht, diese Negativität entsteht irgendwo in ihrem Körper. Wir beobachten sie, sie klingt ab und verschwindet. Anicca. Genau. Wie können wir das am besten beobachten? Also ein großes, großes Tool ist unser Atem. Gerade wenn Freude aufkommt oder Negativität oder Angst oder gerade Angst, wenn Angst aufkommt, das können wir super an unserem Atem festmachen, weil unser Atem verliert dann an dem natürlichen Rhythmus. Also er wird vielleicht ein bisschen schneller oder ja, er wird meistens schneller. Dadurch können wir sehen, okay, da ist gerade irgendwas in mir, was sich nicht gut anfühlt. Dann natürlich auch die Empfindungen am Körper. Also man fängt vielleicht erstmal am Atem an, so Atem ist schneller. Okay, was passiert gerade in meinem Körper? Und dann fahrt man da einfach erstmal und guckt. Also ich rede hier gerade nicht über die Meditation, sondern gerade wie man das so im Alltag einsetzen kann, ne? Aber ja, also ist es eigentlich the same, same. Sowas passiert halt auch in der Meditation. Und genau. Das war zu dem. Ich glaube, ich habe jetzt genug über Vipassana geredet. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so krass ausschweifen, sondern wollte eigentlich ja über meine Erfahrung reden. Fange ich jetzt einfach mal von den 10 Tagen an, die ich da erfahren durfte und wie das so für mich war. Also, wie gesagt, das ist wirklich es ist herausfordernd, ist ultra herausfordernd, weil man so sehr sich selber ausgesetzt ist und seinem Monkey Mind und ja, dadurch, dass man nicht reden darf, man darf sich nicht mit anderen austauschen, man darf nicht mal Blickkontakt haben mit anderen. Das heißt, du bist wirklich so, guckst, wenn du im Raum bist mit vielen, zum Beispiel beim Essen oder wir hatten dann auch Mehrbettzimmer, da bist du teilweise nur am zu Boden gucken, damit du jemanden nicht in die Augen schaust. Und ja, also ich fange einfach mal von vorne an. Ich bin da hingekommen, super schönes Anwesen, was da war, wie gesagt, total in der Natur, sehr idyllisch. Mein Heuschnupfen hat's gefreut. Ja, es war super weitläufig, man konnte super weit gucken. Und genau, bin da hingekommen, habe mich angemeldet. Da hieß es dann auch schon, ja, Wertsachen abgeben, Handy aus, her damit. Ich dachte mir so, okay. Ja, dann habe ich mein Handy ausgemacht, habe es abgegeben, habe meinen Autoschlüssel abgegeben und sonstige Wertsachen. Und dann habe ich auch schon mein Zimmer bezogen. Und wir waren zu viert im Zimmer. Es war auch so ein, also mal vorab, dieses, es war ein so geiles Zimmer. Also wir waren, wie gesagt, zu viert. Und einer hat uns leider am sechsten Tag verlassen, weil sie es ja körperlich und geistig, glaube ich, einfach nicht gepackt hat. Es sind mehrere tatsächlich gegangen in den 10 Tagen. Es wurde dann irgendwann immer weniger, weil es halt einfach super herausfordernd war. Genau, und ja, es war auch einfach, man hat sich kennengelernt, so flüchtig, wo man so die Zimmer bezogen hat, da durfte man ja auch noch reden, hat sich ein bisschen vorgestellt und dann natürlich so erstmal ein bisschen oberflächlich geredet, wer bist du, woher kommst du, was machst du. Dann war auch schon relativ schnell die Einführung, das heißt, es gab dann ein kleines Abendessen, ich glaube, es gab Suppe oder keine Ahnung, was es gab. Und dazu hat dann die Kursbetreuerin noch ein bisschen was gesagt. Und dann ging es eigentlich auch schon relativ bald los zur Einführung von Gwenka. Das heißt auch zur ersten Meditation. Und nach dieser ersten Meditation war dann auch diese edle Stille angesagt. Das heißt, nicht mehr reden. Keine oder irgendwelche andere Kommunikation, sei es Körpersprache oder sonst wie, oder irgendwas hinschreiben oder gar nichts. Einfach gar nichts. Man sollte sich bewusst machen, also man sollte einfach sich innerlich bewusst machen, dass man quasi alleine ist. ja. Es war dann so der erste Tag, also gerade so, ja, der erste Tag war dann so komisch, weil man dann einfach so stillschweigend nebeneinander hergelebt hat oder existiert hat. Ja, aber an sich war, wie gesagt, das Zimmer super nice, weil ich habe dann auch zum Schluss zu den Mädels gesagt, die dann halt noch da waren, dass es so ein ganz anderes Kennenlernen war, wie man es sonst kennt. Natürlich gab es dieses kurze ja Kennenlernen am Anfang, aber dieses Oberflächliche, aber dann 10 Tage in einem Zimmer zu sein mit diesen Girls, das war so anders an Kennenlernen, was ich sonst so erfahren habe, weil es sehr energetisch lief. Und ich habe immer gesagt, es war so ein Safe Space für mich, unser Zimmer, weil ich mich so wohl gefühlt habe in diesem Raum mit den Mädels, weil, ich weiß nicht, es lief alles so organisch, standen uns nie auf den Füßen oder ich war nie abgefuckt von irgendwas oder so, ich bin immer sehr, sehr gerne in dieses Zimmer gekommen, um da dann für mich zu sein oder auch nicht. Ich meine, es waren ja auch andere im Zimmer, aber man hat halt einfach, hat sich halt irgendwie nur so energetisch gespürt und das war irgendwie so schön. Ja, Grüße gehen raus an die Mädels, Petra, Suse und auch Tanja. Tanja hat uns am sechsten Tag, wie gesagt, verlassen, aber ja, zu Suse und Petra hatte ich dann einen so schöne Connections. Das war die Gespräche auch danach, wo wir dann reden durften, inneres Blumenpflücken einfach und so interessante Persönlichkeiten. Ich ja hoffe, dass ich die beiden irgendwann mal wieder sehe, aber da bin ich mir ganz sicher. Genau.
jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ja, genau, dann dieses Zimmer und ja, genau, also wie gesagt, abends war dann die Einführung und dann war quasi der darauf folgende Tag war der erste Tag von dem 10-Tages-Kurs. Entschuldigung. Und ich hatte den ersten Tag, dachte ich mir so, ich hau ab. Ich hau ab. Das ist, nee, ich muss mal ganz kurz was trinken. Schönes Black Forest stilles Wasser. Beste Wasser. Genau, ich hatte schon am ersten Tag, dachte ich, was tue ich mir hier eigentlich an? Und mein Geist, wirklich, das war so geil einfach irgendwie. Also in den ersten Tagen natürlich nicht, aber irgendwann konnte ich dann meinen Geist beobachten. Aber es war dann so geil, das zu sehen, was mein Geist sich so zusammenspinnt. Ach, herrlich. Ja, also der erste Tag war dann wirklich, ich dachte mir, was mache ich hier? Weil es war auch so witzig, das erste Mal, als ich Gwenka gehört habe, der hat dann nämlich immer so gesungen, also der hat so Chanting gemacht, so Gesänge, die hauptsächlich dafür da waren, also es war alles dann auf Indisch, aber ja, ich glaube, er hat es gesegnet. Keine Ahnung, was, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was die Bedeutung von diesen Gesängen war. Aber wo ich das erste Mal gehört habe, Leute, ich saß da, alles um mich drumherum war still und dann fängt dieser Mann an zu singen und ich dachte mir, Hilfe, ich platze hier gleich aus allen Nähten, ich heule gleich vor Lachen. Ich habe so angefangen, in mich reinzulachen, weil das so, ich dachte mir so, nee, das jetzt 10 Tage, bitte nicht. Aber, kleiner Spoiler, ich habe mich dran gewöhnt und ich mache mir das jetzt auch zur Meditation an. Ich weiß, ich brauche das irgendwie, diesen Gesang von Gwenka, so zur Meditation. Das ist irgendwie, das gehört dazu. Und ich glaube, es soll auch so eine gewisse Frequenz sein, die er da so mitgibt durch dieses Chanting, die einem dann auf die Meditation vorbereitet und auch so ein bisschen beruhigt. Und es ist halt auch tatsächlich so. Genau. Dann weißt du am ersten Tag auch gar nicht so wirklich was mit dir anzufangen, gerade auch so in den Pausen, weil du ja so drauf trainiert bist, dich abzulenken und dieses einfach mal still im Bett zu liegen oder zu sitzen und einfach mal zu sein, das macht man ja ganz oft nicht. Und weil es halt ab und zu dann auch natürlich unangenehm sein wird, weil Monkey Mind kommt und tut dir sämtliches Zeug hinschmeißen, was vielleicht dann auch manchmal einfach nicht so geil ist. Aber ich muss sagen, ich hatte in diesen 10 Tagen, ich dachte wirklich am Anfang, boah, ich werde mich so langweilen hier, ich hatte in diesen 10 Tagen nicht einmal Langeweile. Ich hatte nicht einmal Langeweile, weil ich das so geil irgendwann fand, einfach nur da zu sein. Also entweder saß ich draußen oder ich lag hauptsächlich in meinem Bett und das war richtig geil. Wir hatten so Hochbetten und ich lag oben im Hochbett. Und ich dachte mir erst so, boah, nee. Aber irgendwann dachte ich mir, geil, so geisteskrank geil, weil ich lag in diesem Hochbett und geradeaus zu war einfach das Fenster. Und du hattest ja so einen Weitblick. Das heißt, ich habe aus dem Fenster rausgeguckt und habe dann Wiese, Feld, Wald gesehen. Und ab und zu, wenn ich dann aus dem Fenster da geschaut habe, wenn ich da so lag, habe ich frühmorgens habe ich Hasen gesehen. Dann habe ich auch Marie gesehen. Und ach, das war so schön, wirklich, richtig schön. Ja. Also ich hatte wirklich nie Langeweile, weil ich immer da lag und natürlich kamen dann so ganz viele Gedanken und irgendwann habe ich dann natürlich auch alles beobachten können, was da so aufkommt. Anfangs war es natürlich immer noch so ein Wirrwarr an hin und her und durcheinander und habe mich damit identifiziert und habe mich dann da reingesteigert und dann sind natürlich wieder unangenehme Emotionen oder auch nicht hochgekommen. Genau. Trotzdem immer noch so der Gedanke, wir gehen. Und ich hatte das auch vorher, muss ich auch noch dazu sagen, bevor ich ins Vipassana bin, bis ich da war. Und auch danach, wie gesagt, noch, dass ich mir dachte, ich gehe da nicht hin. Und ich habe immer irgendwie so auch gehofft, habe immer in meine E-Mails reingeschaut, ob die vielleicht irgendwie einen Fehler bei der Anmeldung gemacht haben und mir eine Absage geschickt haben. Ja, ich wusste zwar noch nicht, was mich erwartet, aber irgendwie doch, weil sich ja irgendwie doch so ein bisschen was in mir, ja, es sich gesträubt hat dagegen. Und ja, dann war der erste Tag rum und dann kam der zweite Tag. Der zweite Tag war auch noch anfangs so, dass ich, ja, wie gesagt, wollte einfach, weil, ja, wir haben ja die ersten drei Tage nur Anapana gemacht und die ganze Zeit sich auf den Atem konzentrieren und die ganze Zeit nur diesen Bereich Nase, Lippe beobachten etc. Das, boah, ja, ich hätte mir manchmal auch ein bisschen was Besseres vorstellen können, aber es war so, ich habe es so hingenommen und habe ja dann auch gemerkt, dass es auf jeden Fall so Sinn und Zweck hatte, den Geist zu konzentrieren. Und genau, zweiter Tag war dann auch so, dass ich dachte, ich möchte gehen. Und dann kam abends und wir hatten, ich kann euch auch später mal sagen, wie unser Tagesablauf war. Oder ich mach's jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Also wir sind um 4 Uhr, sind wir aufgestanden, war der Gong. 4.30 Uhr ging es dann los mit 2 Stunden Meditation im Zimmer oder in der Meditationshalle, aber ohne Anweisung vom Lehrer. Das heißt, du hast alleine meditieren können, egal ob du das in der Meditation Hall gemacht hast mit anderen dann oder bei dir im Zimmer. Hättest dann im Bett sitzen können oder hast dich auf den Boden gesetzt und hast meditieren können. Und ich ganz kurz dazu sagen, to be honest, die ersten Tage habe ich das ganz gut durchgezogen mit 4.30 Uhr meditieren. Und oh, ich glaube, das war so am 7. oder 8. Tag, dachte ich mir so, ich habe keinen Bock mehr und habe dann einfach meistens so ein bisschen meditiert und habe dann weiter geschlafen bis um 6.30 Uhr. Weil ich so müde war. 6.30 Uhr gab es dann Frühstück. Da gab es dann nochmal eine Pause bis 8 Uhr. Und um 8 Uhr war dann die erste Gruppensitzung. Das heißt, mit den Lehrern, mit ja Gesängen von Gwenka. Das ging dann eine Stunde. Nach der einen Stunde war dann ein bisschen Pause, also so 15 Minuten Pause. Dann hat man sich nochmal in der Meditationshalle getroffen und hat dann nochmal, durfte dann entweder dort meditieren oder im Zimmer, aber man hat erst die Anweisungen von den Lehrern abwarten müssen. Das ging dann bis 11, genau, um 11 gab es dann Mittagessen. Da war dann eine Pause bis 13 Uhr. In dieser Pause hast du die Möglichkeit gehabt, dich einen Termin bei einem Lehrer zu machen, um offene Fragen etc. zur Technik oder zu Vipassana zu klären. Genau, um 13 Uhr ging es dann weiter mit, ich glaube, Meditation. Ach, ich weiß das gerade gar nicht mehr. Ich meine aber Meditation im Zimmer. Oder in der Meditationshalle. Dann danach gab es wieder eine Gruppensitzung mit Lehrern für eine Stunde und danach gab es nochmal, also ja genau, wir haben dann quasi von 13 Uhr bis 17 Uhr 4 Stunden meditiert. Und dann um 17 Uhr war quasi eine Teepause, da gab es dann nur noch Obst. Und ja, wie gesagt, kannst du gerade Tee trinken oder einfach kurz mal rausgehen, die Beine vertreten. Und dann ging es um 18 Uhr weiter mit einer Gruppensitzung nochmal von einer Stunde. Danach war dann circa für anderthalb Stunden Vortrag von Gwenka, wo er die Technik erklärt, beziehungsweise über Vipassana was erzählt. Es ging dann anderthalb Stunden und danach war dann nochmal circa eine halbe Stunde Gruppensitzung und dann war um 21 Uhr war dann aus. Da hattest du danach nochmal die Möglichkeit, kurz mit einem Lehrer zu reden, wenn du möchtest. Und um 21.30 Uhr ging es dann ins Bett. So, das war der Tag. Ja, so ging es dann 10 Tage lang. Und ja, jetzt bin ich aber komplett abgewichen, ne? Ah doch, ich habe vom zweiten Tag abends geredet. Genau, am zweiten Tag abends hatte ich nämlich ein Hai, ein richtiges Freudenhai, so richtig joyful. Und mir ging es den ganzen Tag eigentlich gar nicht so gut. Wie gesagt, ich war wieder so mit den Gedanken, ich will gehen, ich will gehen, ich will gehen, was mache ich hier? Und dann war dann war die Gruppensitzung, die abendliche, also nach 18 Uhr. Und irgendwie hat die mir ganz viel gegeben, weil ich glaube, die lief einfach gut. Man soll ja eigentlich nicht bewerten, aber ja, wie gesagt, die lief gut. Und dann zwischen der Gruppensitzung und dem Vortrag von Gwenka, Entschuldigung, habe ich mich dann rausgesetzt und habe dann ein kleines Päuschen gemacht. Und es war so ein geiler Moment. Weil ich saß draußen, ihr müsst euch vorstellen, wir hatten dann so ein, es war quasi der Speiseraum für Frauen. Ah ja, es war Geschlechtertrennung, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesagt. Also Männer und Frauen wurden sehr, sehr streng getrennt. Man hat sich dann nur in der Meditationshalle oder zu den Vorträgen gesehen, sonst nicht. Auch die Außenbereiche wurden streng getrennt. Und ich saß dann hinter unserem Speisesaal war dann der Außenbereich, saß ich draußen und dann hattest du auch wieder diesen Blick über Felder, über Wiese, bis hin zum Wald. Und hinter diesem Wald hat sich eine Wolkendecke aufgetürmt, eine richtig schwarze Wolkendecke. Und da kam Unwetter auf und es sah so wunderschön aus, wie diese Wolkendecke Blitze, du hast den Donner gehört. Die Sonne hat aber noch geschienen, weil die Wolkendecke sich erst hinten aufgetürmt hat. Und die Sonne hat dann auch so in mein Gesicht geschienen. Und es war so ein schöner Moment. Ich habe den so genossen. Und dann kam so mir der Gedanke, dieses Leben ist so schön und ist doch gar nicht so schlimm hier. Und komm, Justine. Jetzt noch ein Vortrag von Gönki. Jetzt noch ein Vortrag von Gönki und dann ist es rum. Und wirklich, ich weiß, es hört sich jetzt alles gar nicht so witzig an für euch, aber ich habe so gefeiert, weil in meinem Kopf war dann, ey, wenn das jetzt Lonski gehört hätte und ich das zu dem gesagt hätte, komm, jetzt noch ein Vortrag von Gönki und dann ab in eine Falle. Ich glaube, wir hätten beide so gefeiert und dieser Gedanke, wie ich mit Lonski feier, es wirklich, ich habe mir einen Keks gelacht. Ich habe mir alleine einfach einen Keks gelacht. Die Mädels, die draußen mit mir waren, die haben mich angeguckt und wussten gerade gar nicht, was geschieht, weil alles halt wirklich so, ihr müsst euch vorstellen, alle gucken auf den Boden, alle ziehen irgendwie so eine Miene und lachen nicht und ich fange da auf einmal an zu feiern und es war dann irgendwie so unangenehm, weil ich halt wirklich am Lachen war. Aber ich habe es so genossen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich störe jetzt die anderen nicht und laufe jetzt eine Runde. Und da war halt so eine riesengroße Wiese. Das war auch so geil. War so eine riesengroße Wiese. Und die war nicht gemäht, weil wirklich, die war fast, also die war für mich hüfthoch, diese Wiese. Das heißt, du konntest da nicht durchlaufen, ohne dass du Tausende von Zecken an den Beinen hattest. Und es gab aber so einen Trampelpfad um die Wiese drumherum, war aber auch relativ bewachsen. Ja, und es sah manchmal sehr, sehr witzig aus, wie alle da so in Entenmarsch diesen Pfad lang gelaufen sind. Das ist wirklich, dachte ich manchmal, wo bin ich hier gelandet? Das ist ja wirklich wie eine Psychiatrie, ey. Oder Gefängnis. Ja, auf jeden Fall bin ich diesen Trampelpfad dann losgegangen. Und wirklich, ich hatte eine kranke Freude in mir. Wirklich, das hat sich angefühlt, als hätte ich Micro- oder Mini-Dosed mit Psychedelika oder sowas. Das war so heftig. Ich habe mir so einen Keks gefreut. Ich wollte singen, ich wollte tanzen, ich wollte einfach so meine Freude so rauslassen, so wirklich expressen. Und ah, das war so geil. Ich habe die ganze Zeit diesen Weg über gelacht und ja, es war so schön. Und das hielt tatsächlich bis zum nächsten Tag an, bis mittags oder so. Also wirklich, ich habe mir auch am dritten Tag morgens und ich kann es gar nicht in Worte beschreiben, wie geil ich mich einfach gefühlt habe. Und dass es auch so lange angehalten hat, es war für mich so, wow, was passiert hier? Woher kommt das? Und ja, und dann, das ist mir natürlich erst im Nachhinein dann aufgefallen, habe ich natürlich ein Verlangen entwickelt. So, boah, geiles Gefühl, ich will das haben, ich will das am besten für immer haben und das soll am besten die ganze Zeit da sein. Und ja, wie es halt so ist, ne, Anitja, ist es vergangen. So gegen am dritten Tag, dann so gegen Nachmittag war es weg. Diese Freude, dieses schöne Gefühl im Körper und ich war niedergeschlagen. Ich war richtig niedergeschlagen, dass es weg ist und dass ich das jetzt nicht mehr spüren kann. Und es war dann so, ich hatte sie da gefragt, hey, wo ist das hin? Und ich will es wieder haben und komm doch zurück. Und es war so ein richtiges, so eine Sucht, die da entstanden ist. Ich wollte es unbedingt wieder haben. Ich weiß nicht, jeder, der schon mal MDMA genommen hat, so kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen, dieses Gefühl, was ich da hatte, so auf dem MDMA-Modus. Es war so wirklich Dopaminausstoß, sein Vater. Es war so geil. Und jeder, der mal MDMA genommen hat, weiß ja, dass man immer so diesen ersten High hinterher rennt. Also man nimmt das erste Mal MDMA an dem Abend und man legt dann immer wieder nach, weil man hofft, dass dieses High vom Anfang nochmal kommt, aber es kommt nicht mehr. Und ja, egal was ich versucht habe, egal welche Gedanken ich mir gemacht habe, dieses High kam einfach nicht mehr. Und dann war ich richtig down und dann war wieder so, ich will gehen, bla 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 und hab mir da so richtig Kopf zerbrochen und ja, dann dachte ich mir, komm, bevor ich gehe, möchte ich nochmal mit der Lehrerin. Dann war der vierte Tag und da hat dann auch Vipassana angefangen. Am vierten Tag hat man die Einführung in die Vipassana-Technik mitbekommen und ich hatte dann einen Termin mit der Lehrerin und habe ihr das auch so ein bisschen erklärt, wie ich mich gefühlt habe und wie ich mich jetzt fühle und wieso das so ist und ich verstehe es gerade einfach nicht. Und sie lächelte nur und hat gemeint, dann hast du die Erfahrung der Vergänglichkeit gemacht. Und als sie das gesagt hat, dann war es bei mir so bam, einfach so ein richtiger Brainfuck. Ich dachte mir so, oh mein Gott, das war so meine erste richtige Erkenntnis, so Vergänglichkeit. Wir können nur an unserem eigenen Körper Vergänglichkeit erfahren. Nur an uns selber. Das geht gar nicht im Außen, sondern nur an uns. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so verständlich ist, wie ich das so sage. Ich glaube, man muss das einfach erfahren. Vergänglichkeit, was das überhaupt ist. Natürlich wissen wir in unserem Verstand, was Vergänglichkeit ist. So, ja, etwas entsteht und etwas geht. Entstehen und geht. Also, natürlich. Justine, was laberst du?
natürlich weiß ich, was Vergänglichkeit ist, aber die Erfahrung, diese körperliche Erfahrung, meinen eigenen Körper zu machen, bewusst zu machen, das war für mich heftig. Heftig, wirklich. Das war für mich so, oh mein Gott, ich will mir das gerade aufschreiben, ich muss das jemandem sagen, ich muss das mitteilen. Es war richtig krass für mich, diese Erfahrung einfach zu machen, was Vergänglichkeit bedeutet, was sie wirklich, wirklich bedeutet. Nicht auf der Verstandesebene, sondern was sie wirklich bedeutet. Und das war krass. Das war wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Genau. Das war so meine erste richtige, heftige Erkenntnis, die ich hatte. Ich hatte noch so viele andere, wirklich. Ich würde sie am liebsten alle mit euch teilen. Aber ich weiß sie nicht mehr. Ich weiß sie einfach nicht mehr. Ich hatte so viele Erkenntnisse und mein Gehirn ist halt einfach manchmal wie so ein Sieb. Ich kann mir das manchmal alles nicht merken. Gerade auch, wie gesagt, du bist 24/7 mit deinem Monkey Mind auseinandergesetzt und was da für Erkenntnisse kommen, ja. Ich habe mir auf jeden Fall gesagt, dass, auch wenn man es nicht darf, aber ich werde mir das nächste Mal wirklich nur ein ganz kleines Notizheftchen mitnehmen, dass ich wirklich so diese einschlagenden Erkenntnisse für mich aufschreibe. Weil nur, wenn ich es aufschreibe, merke ich es mir. Kennt ihr das? Also ich schreibe es mir auf und dann ist es auf einmal in meinem Kopf. Und dann brauche ich auch nicht mehr nachlesen, weil es dann in meinem Kopf ist. Aber wenn ich es nur in meinem Kopf behalte, dann ist irgendwann ist einfach weg. Genau, dann gingen so die Tage dahin und ja, man hat halt viel über Vipassana gelernt und über ja alles, was man da so, was da so ist. Es war auch ganz oft die Rede von Sankharas und Sankharas sind Reaktionen, geistige Konditionierungen. Also Sankharas ist das, was im Geist entsteht und sich dann die Reaktion im Körper kommt. Das ist ein Sankhara, so die Reaktion quasi im Körper. Und man sagt, dass wir super viele Sankharas im Körper haben. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wenn wir irgendwann so bewusst sind, dass etwas im Geist aufkommt, man bewusst die Reaktion im Körper wahrnimmt und beobachtet, dann löst sich das aus. Das heißt, dieses Sankhara ist direkt aufgelöst. Aber dadurch, dass wir jetzt jahrelang unbewusst sind, speichern sich diese Sankharas im Körper. Tiefe Sankharas speichern sich. Ganz viele Emotionen, also ganz vieles, was wir nicht wahrgenommen haben, ist jetzt einfach in unserem Körper gespeichert und mit Vipassana können wir diese Sankharas auflösen. Das heißt, wenn man im Vipassana sitzt, das heißt, wenn man meditiert, kommen immer wieder diese Sankharas hoch und die äußern sich dann meistens in groben Empfindungen. Das heißt, Schmerz hier, Schmerz da. Und umso mehr wir diese Sankharas beobachten, lösen sie sich auf. Das heißt, diese alten Muster, diese alten Emotionen, alles, was da an schlechtem Zeug in uns ist, lösen wir mit Vipassana auf. Genau, das war für mich auch relativ schwer, erstmal zu verstehen, was so ein Sankhara ist, weil ich immer dachte, also Sankharas heißt nicht gleich, dass es was Schlechtes ist. Also klar, diese schlechten Sankharas haben wir natürlich gespeichert, aber Sankhara an sich ist eigentlich nur die Reaktion vom Körper. Und die Reaktion vom Körper kann ja auch mit Freude und sowas. Das heißt, ein Sankhara, nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel, ich freue mich gerade über was und da kommt Freude auf, etc. Und dann, wie gesagt, entwickle ich dieses Verlangen. Und dieses Verlangen entwickelt sich dann als Sankhara und das speichern wir. Und genau, dann beobachten wir im Vipassana in der Meditation dieses Sankhara, was da hochkommt. Und wir merken, dann ist wieder Anicca, ne? Diese Unbeständigkeit. Also es taucht auf wir beobachten es und es geht. Es geht dann auch einfach wieder. Dieser Schmerz, weil es ist ja meistens immer so, immer wenn etwas, eine Reaktion, eine bewusste Reaktion im Körper kommt, also sei es ein Schmerz oder es fängt irgendwo an zu kribbeln und ich will mich kratzen oder es irgendwas kitzelt oder und dann reagieren wir ja meistens da, darauf immer, ne? Also wenn es jetzt irgendwo kitzelt oder so, dann, oder es juckt irgendwo, dann kratzen wir, oder wenn so ein Schmerz aufkommt, dann reagieren wir darauf auf und sagen, aua, oder ja. Und damit ist aber dieses Sankara nicht weg, sondern wir identifizieren uns damit, ja. Wir geben dieser Reaktion von dem Körper, geben wir einen Wert. Das heißt, zum Beispiel, wenn jetzt ein Jucken aufkommt, dann ist es was Schlechtes und dann wollen wir es wegkratzen. Oder wenn so ein Schmerz aufkommt, dann ist es auch was Schlechtes und wir wollen es unbedingt behandeln und oder wir jammern drüber. Wir jammern drüber, so, ah, ich habe so viel Schmerzen und mir geht's so schlecht und bla. Dann geben wir dem einen Wert und dann geht es nicht weg. Im Gegenteil, wir multiplizieren es. Und das war auch so krass. Gönke hat immer gesagt, solange, wenn du etwas einem Wert gibst, wenn du dich da reinsteigerst, dann multiplizierst du das einfach. Du multiplizierst das und es wird immer mehr. Und ja. Und ich dachte mir dann immer so, ach du Scheiße. Weil ab und zu habe ich mich natürlich erwischt, dass ich diesem Schmerz einen Wert gegeben hatte. Und ich dachte mir so, ach, kannst du jetzt endlich mal gehen? Und dann war der nächste Moment, fuck, ich multipliziere das und oh Gott, es wird immer mehr. Und ich meine, jeder, der Mathe irgendwie verstanden hat, weiß, was Multiplizieren bedeutet, ne? Das ist schon viel. Genau. Dann bin ich jetzt wieder abgeschweift. War mir wichtig, euch das auch zu erzählen. Genau, dann gingen so die Tage dahin. Immer mal wieder hatte ich natürlich den Gedanken zu gehen. Es war immer so ein Abwechseln von einem Tag, ich möchte gehen, der nächste Tag war, ach, ist doch gar nicht so schlimm, komm, ziehst es jetzt auf jeden Fall durch. Dann kam der sechste Tag. Der sechste Tag war, da ist Tanja gegangen, habe ich euch jetzt erzählt, dass einer aus unserem von uns gegangen ist, aus unserem Zimmer, und die hat uns ein kleines Briefchen hinterlassen, wo sie sich quasi verabschiedet hat, weil es war auch so krass, so hast nie mitbekommen, wann die Leute gegangen sind, weil die Leute sind meistens immer in den Gruppenmeditationen gegangen. Das heißt, du bist aus der Gruppenmeditation gekommen und dann war die Person weg, ohne Tschüss zu sagen, ohne Verabschiedung und sonst was. War schon hart. Genau. Dann, und sie hat uns so einen süßen Brief geschrieben, warum sie gegangen ist. Und am Schluss hat sie geschrieben, ihr seid so tapfer und haltet durch. Und das hat so viel Kraft gegeben, wirklich. Ich habe mir dieses, ihr seid so tapfer, so oft durchgelesen. Gerade wenn ich an so Punkten war, wo ich gesagt habe, ich will gehen. Da dachte ich mir so, nee, ich bin so tapfer. Genau. Aber ich hatte noch eine andere krasse Erfahrung an Tag 6. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es, ich weiß es einfach nicht, so eine kleine außerkörperliche Erfahrung hatte ich. Und ich weiß irgendwie nicht, ob es Realität war oder Einbildung, aber ich hatte es halt danach nicht mehr, gar nicht mehr. Und es war auch bloß so ein Ding von, ich will nicht mal sagen Sekunden oder keine Ahnung, lass es 2-3 Sekunden gewesen sein, aber weil ich mich danach so erschrocken habe, also nicht erschrocken habe, aber ich dachte so, wow, was ist das? Und dann war es weg. Und dann kam es aber auch nicht wieder. Also leider. Und zwar saß ich in der Meditation. Ich war sehr tief drinne. Ich war wirklich so am runter- und hochscannen. Und dann auf einmal saß ich und ich habe mich so seitlich aus meinem Körper rausbewegt und habe so einen Bogen gemacht und bin so schräg vor mir bin ich stehen geblieben und habe mich dann gesehen wie ich da sitze in der Meditation um mich rum, also um meinen Körper rum, alles schwarz. Ich habe also nicht gesehen, was, ich habe nur mich gesehen, mich im Nichts. und ich war so angeleuchtet von einem Licht. Und ich weiß nicht, ob ich dieses Licht war oder ich, I don't know. Ja. Und da kam mir auch eine so tolle, schöne Erkenntnis mal wieder. Weil ich habe mich angeschaut und dachte mir, wow, ich bin wunderschön. Oh mein Gott, ich bin so ein wunderschönes Wesen. Und das war so schön. Und dann habe ich mich aber, wie gesagt, dann kam dieser Moment so, oh mein Gott, was war das? Und dann war ich halt wieder im Körper drinne. Aber selbst nur diese Erkenntnis, weil man, wie oft steht man vor dem Spiegel und denkt sich, ach, oh, da hängt's irgendwie, da könnte ein bisschen mehr Speck weg und oh mein Gott, meine Haut, wie sieht meine Haut heute aus und ich sehe voll verschlafen aus und wie sehen meine Haare heute aus, so, mein Gott, wir sind alles so wunderschöne Wesen, jeder auf seine eigene Art und es gibt keine hässlichen Menschen, sind alle so schön. Ah, das ist so toll. Ja, das war auch wieder eine schöne Erkenntnis. Und boah, es tut mir so leid, ich schweife hier total aus, aber wie gesagt, ihr müsst euch das nicht alles bis zum Schluss anhören, aber es war für mich, ist für mich gerade einfach so eine schöne Therapie, es so runterzureden. Genau. Und dann ging es weiter mit dem siebten Tag. Und siebter Tag, Leute, siebter Tag war mein Tiefpunkt, mein absoluter Tiefpunkt. Ich war so kurz davor zu gehen. Weil an diesem Tag hatte ich kranke Gedanken, geisteskrank, kranke Gedanken, wirklich. Und ich bin jetzt ganz ehrlich mit euch, weil wie gesagt, das ist auch einfach für mich, um das hier runterzureden. Und ich mach mich jetzt hier auch nackig, aber ich will das auch einfach rausreden. Und zwar hatte ich an diesem Tag unglaublich viele sexuelle Gedanken, unglaublich viele. Und diese sexuellen Gedanken haben geswitcht zwischen wunderschönen Erinnerungen und ganz, 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 ganz miesen, unangenehmen, ekelhaften Erinnerungen. Und diese schönen Erinnerungen, das war also Erinnerungen und ja, waren meistens die mit meinem Freund. Also wie schön ich das finde, mit ihm einfach Sex zu haben und wie innig das ist und wie viel Liebe da mit drin ist. Und ja, das waren so die schönen Erinnerungen, aber wie gesagt, diese schlechten und ekelhaften Erinnerungen, die kamen halt vermehrt. Also die haben dann irgendwann diese schönen Erinnerungen, die ich hatte, übersät mit Frust und alles. Und es kamen halt wirklich Erinnerungen von früheren Geschlechtspartnern, also mit denen ich Sex hatte. Und in Situationen, wo ich mich einfach nicht gut gefühlt habe, auch nach dem Sex nicht gut gefühlt habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast mal erwähnt habe, aber ich habe es auch, ja, ich wurde auf jeden Fall mit 8 oder 9 wurde ich sexuell missbraucht. Da war ich sehr überrascht, dass da nichts hochkam von dem Ganzen, weil ich habe in der Vergangenheit sehr viel, also gerade auch mit Psychedelika, Emotional Release etc., ich habe da sehr viel dran gearbeitet und ich bin der Meinung, ich habe das ganz gut geheilt, diese Wunde, und bin auch d'accord, ich kann darüber auch offen reden, soll jetzt hier aber gar kein Thema sein. Es ging hauptsächlich in diesen Gedanken, die ich hatte, um mein Sexleben, was ich einfach mal hatte. Also mit den Partnern, denen ich Sex hatte in der Vergangenheit. Und da waren halt einfach Männer dabei, bei denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, die mir auch kein gutes Gefühl gegeben haben. Und warum das so ist und warum ich das alles gemacht habe, dass ich Dinge gemacht habe, auf die ich gar keine Lust hatte, dass ich Dinge mit mir machen lassen habe, auf die ich gar keine Lust hatte und die sich gar nicht gut angefühlt haben für mich. Und es war einfach nur dieses Bedürfnis, gesehen zu werden, geliebt zu werden, berührt zu, also Liebe zu erfahren, gesehen zu werden. Und das war für mich so erdrückend alles, dass diese Erinnerung, ich konnte dagegen nichts machen, dass diese Erinnerungen hochkamen. Es war so, ich habe mich so war so Scham, die hochkam und ich wollte mich am liebsten in der Ecke verkriechen und weiß nicht, ich habe mich wie ein Häufchen Elend gefühlt, als das alles hochkam. Erinnerungen, die ich vergraben habe, wirklich, da kamen teilweise Erinnerungen hoch, die habe ich jahrelang nicht mehr gedacht, aber die waren da und ich konnte dagegen einfach nichts machen und es hat mich so erdrückt und ich dachte mir, ich möchte gehen, ich möchte hier raus, ich will einfach weg von hier und ich will weg aus diesem Kopf und ich dachte wirklich teilweise, ich werde jetzt verrückt, weil das so krass war, dieses Gefühl. Und ich einfach so, da ist wieder dieses Ding Unwissenheit. Es hat sich dann wieder quasi so ein Sankara von Unwissenheit gebildet. Warum ist mir das passiert? Warum habe ich das mit mir machen lassen? Warum? Das war so heftig. Warum habe ich das gemacht? Und warum war ich nicht so stark und warum habe ich nichts gesagt und warum konnte ich meinen Mund nicht aufmachen? Warum habe ich mich damals nicht selbst geliebt? Warum habe ich mir nicht selbst den Wert gegeben, dass ich das nicht verdient habe und warum? Und es war sogar teilweise tatsächlich Situation mit meinem Ex-Freund, wo ich Sex hatte mit ihm und Dinge gemacht habe, die ich eigentlich gar nicht wollte. Nur damit ich gesehen werde von ihnen, damit ich seine Liebe erhalte. Das, ja, ist so krass wirklich. Dieser Tag ging und ging nicht rum und dann habe ich mir auch direkt für den nächsten Tag wieder einen Termin bei der Lehrerin geben lassen, um ihr das zu schildern und sie sagte nur, sie weiß, dass das schwierig ist, wenn sowas hochkommt, aber der Schlüssel darin liegt im Gleichmut. Dem gar keine Wertung geben, was der Geist da erschafft. Und es sind Erinnerungen und es ist aber die Vergangenheit. Sie kommt nicht wieder, sie wird nicht wiedergekommen und es ist einfach vergangen. Und dem einfach mit Gleichmut begegnen und dem gar keinen Wert mehr geben. Wozu denn auch? Warum sollte man dem einen Wert geben, was denn schon vergangen ist? Ja, es hat mir auf jeden Fall geholfen, nochmal mit ihr zu reden und mir dem nochmal bewusst zu werden, dass es vergangen ist, dass ich dem Gleichmut schenken kann und oder darf und dass es jetzt besser macht, dass ich jetzt weiß, was ich verdient habe, was ich für einen Wert habe und was ich mag und was ich nicht mag. Das war auf jeden Fall krass. Aber ja, wollte ich auch mit euch teilen. Und dann kam Tag 8. Tag 8, da habe ich mich dann natürlich, also wie gesagt, da habe ich nochmal mit der Lehrerin geredet und da war dann auch, da habe ich dann auch war auch dann auch wieder ein bisschen mehr in meinem Bewusstsein, habe mir alles bewusster gemacht und Tag 8 war dann auch so, dass ich ein ganz krasses Essenserlebnis hatte. Also wir sollten natürlich auch fernab von den Meditationen auch bewusst unsere alltäglichen Dinge machen, bewusst essen, bewusst uns anziehen, bewusst duschen, bewusst gehen und alles bewusst einfach machen. Und so krass, ich saß beim Mittag und war mir bewusst, dass ich esse und habe das alles wahrgenommen, wie ich kaue, wie ich schlucke, habe das geschmeckt, was ich da esse Und dann hatte ich so ein krasses Erbsenerlebnis. Oh mein Gott, Leute. Ich habe Erbsen gegessen. Es gab so Erbsengemüse. Und ich dachte, ich weiß nicht, aus was diese Erbsen gemacht sind. Das sind ja eigentlich mal Erbsen, aber die haben so gut geschmeckt. Oh mein Gott, ich dachte, ich war so, wow, wie geil schmecken eigentlich Erbsen. Und Granka hatte immer gesagt, man soll sich zum Essen immer nur eine kleine Portion, also wirklich nur so 80% von Magen füllen, damit man für die Meditation jetzt nicht im Foodkoma ist oder so. Ich hatte mir auch immer relativ gute Portionen, also wirklich so 80% habe ich mit meinem Magen gefüllt, sodass ich kein Foodkoma hatte oder sonst irgendwas. Und dann hatte ich so meinen Teller und mein Teller war leer und ich so, ne, ich will das nochmal spüren. Da habe ich mir einfach nochmal Nachschlag geholt und habe mir nochmal, also nicht einen ganzen Teller, aber schon eine ordentliche Kelle Erbsen einfach nur drauf gemacht und habe dann dieses Erbsengemüse genossen. Das war so geil. Einfach. Und das ist ja auch so das Geheimnis, einfach alles ein bisschen bewusster zu machen. Ich meine, das kann man jeden Tag haben. Kann sich bewusst werden, dass man isst und was man isst und dann kann alles geil schmecken. Also ja, das als kleiner Reminder, bewusstes Essen. Ja. Dann war so Tag 9 und da war dann auch wieder so, okay, jetzt abbrechen macht halt auch gar keinen Sinn, weil ich hab's ja bald geschafft, aber trotzdem war immer wieder im Hintergedanke, ich will abbrechen. Und dann kam Tag 10 und am Tag 10 war es so, dass wir nach der Morgenmeditation, also nach der morgendlichen Gruppenmeditation, ich glaube, das war danach 9, durften wir wieder reden. Wow. Das war wirklich Eindrücke Overload. Kompletter Overload. Also wirklich, natürlich haben wir uns dann erstmal zu dritt unterhalten. Also die im Zimmer waren. Es war so schön. Es war so schön, mich mit den Girls auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und irgendwie dann so, weil man war ja die ganze Zeit so mit sich und man dachte so, boah, die ganzen Struggles, die sich hier entwickeln, hab nur ich die oder haben auch die anderen? Haben die anderen auch so Schmerzen beim Sitzen oder haben die anderen auch so einen Monkey-Mind, der die ganze Zeit hin und her springt und was denken die anderen? Und es war so schön, dann zu wissen, dass ich eigentlich gar nicht alleine war, weil alle anderen auch so gedacht haben und alle anderen auch Schmerzen hatten und ja, es war so nice, mich mit den zwei Mädels auszutauschen. Es war so schön, wir durften keinen Körperkontakt haben. Wir wollten uns so gerne umarmen, aber es ging halt einfach nicht. Und auch dieses Lächeln mal wieder zu sehen von anderen und selber zu lächeln. Und das hat so ein anderes Gesicht gemacht. Also wenn du die Leute gesehen hast, du hast die Leute 10 Tage mit einer Miene gesehen, so irgendwie eingefroren und alles irgendwie so sad und kein Lächeln. Und dann hast du auf einmal die Leute lachen sehen und es war so andere Gesichter wie andere Menschen. Es war so eine Fülle in mir, die da aufgestiegen ist. Es war so schön. Und genau, dann sind wir runter zum Essen irgendwann. Und da war vorbei, weil da war es so laut. Es war so laut, es haben sich alle unterhalten. Das war für meinen Kopf. Ich habe dann auch irgendwie so einen Druck im Kopf bekommen und dachte mir so, okay, ich muss jetzt hier raus, weil es mir viel zu laut ist. Und bin ich raus und ja, natürlich die ganze Zeit unterhalten. Und wir haben an dem Tag auch nochmal Gruppenmeditationen gehabt, aber man hat dann hat man wirklich gemerkt, wofür diese Stille die letzten Tage war. Weil ich saß in der Meditation, ich habe mich nicht mehr richtig ganz konzentrieren können. Weil man hat dann so die Gespräche die ganzen Gespräche im Kopf gehabt, die man in den letzten Stunden oder letzten Minuten gehabt hat. Und da wurde mir dann richtig bewusst, warum diese Stille, warum diese Abgeschottenheit sein musste. Ja,
Also es war richtig, richtig krass, der Tag, aber trotzdem super schön. Und abends im Bett haben Mädels dann noch so lange geredet. Es war auch so wunderschön, die beiden dann auch so nochmal näher kennenzulernen. Man hat so gemerkt, dass wir so eine nice Energy so zwischen uns ist. Und ach, wirklich, es war einfach nur schön. Einfach nur schön. Genau, dann war der Tag 11. Tag 11 war jetzt noch nicht mehr so bestückt, also wir durften dann mal, genau, 4.30 Uhr ging es dann, also 4 Uhr war Gong, 4.30 Uhr war dann in der Meditation Hall, war dann nochmal Chanting von Gwenka, dann gab es nochmal einen Diskurs, also nochmal einen Vortrag von Gwenka, wie man jetzt am besten weitermacht im Alltag. Und danach haben alle zusammen nochmal eine Metta-Meditation gemacht, also so eine kurze Metta-Meditation und nochmal Liebe gesprayt. Und ah, das war wow, das war wirklich heftig. Ich saß in der Metta-Meditation und Gwenka hat angefangen zu reden von Vergebung zu sich selber, zu anderen, und das, ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber in meinem Körper, durch meinen Körper durch, ist eine Energie geflossen. Das war heftig, das habe ich in den letzten 10 Tagen nicht gespürt. Das war, mein ganzer Körper hat angefangen zu vibrieren. Es war wie ein unglaubliches Kitzeln. Es war, als würde so ein kranker Energiestrom durch meinen Körper durchgehen, und dann musste ich so anfangen zu weinen. Ich musste so anfangen zu weinen, weil das hat mich so heftig berührt. Ich weiß nicht, ob es dieses Loslassen jetzt von diesen 10 Tagen war, dieses alles, was ich angestaut hatte in diesen 10 Tagen, alles, was da aufgekommen ist in diesen 10 Tagen, dass das nur ein Loslassen war, oder doch so ein bisschen Funken Traurigkeit, dass es jetzt vorbei ist. Auch wenn ich die letzten Tage so gelitten habe und ich immer wieder gehen wollte, es hat mir doch so viel gegeben. Es hat mir so viel gegeben. Es hat mir so viel über mich selber, über meine eigene Realität, über das, was ist, beigebracht. Und ich dachte mir die ganze Zeit in den 10 Tagen, ich mache das nie wieder, aber jetzt, ich mache das safe wieder. Natürlich mache ich das wieder. Und ich weiß, dass ich auch wieder leiden werde, aber ich mache das auf jeden Fall wieder, weil es hat mir so viel gegeben. Und ich lege es euch nur ans Herz, wenn ihr euch für sowas interessiert und offen dafür seid und entschlossen seid, sowas zu machen. Es gehört eine unglaubliche Entschlossenheit dazu. Man sagt auch Aditana dazu. Das ist ab dem 4. Tag, wenn man Vipassana lernt, es ist dann immer in diesen Gruppensitzungen, die 3-mal am Tag sind für 1 Stunde, macht man Aditana, das heißt starke Entschlossenheit. Man erklärt sich bereit, sich in dieser 1 Stunde nicht zu bewegen. Das heißt, du bleibst für 1 Stunde sitzen in der Position, in die du dir ausgesucht hast. Ich habe meistens im Schneidersitz gesessen. Du darfst deine Beine nicht bewegen, du darfst deine Arme nicht bewegen, deine Hände nicht bewegen, du musst deine Augen geschlossen halten. Das heißt, einfach nur 1 Stunde lang so sitzen bleiben. Starke Entschlossenheit. Und diese brauchst du auch, um diese 10 Tage zu machen. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr, wirklich. Es lohnt sich so sehr. Ja, ich habe so viel gelernt, so viel über mich, und das ist so mein Dana für euch. Dana heißt so etwas geben, etwas spenden. Das ist mein Dana für euch, dieser Podcast, um euch vielleicht zu ermutigen, einen Vipassana-Kurs zu machen. Und ich würde mich so freuen für euch alle, wenn ihr diese Erfahrung auch macht, weil es ist einfach so wunderschön. Und jeder kann das. Und ich habe jetzt schon so oft gehört, ich könnte das nicht so lange sitzen, ich könnte das nicht. Ihr könnt, ihr fucking könnt, weil ihr lernt es. Ihr lernt es. Natürlich konnte ich am Anfang auch keine eine Stunde lang sitzen. Und das dreimal am Tag. Oder manchmal sogar noch länger, weil in den Sitzungen, in den anderen Meditationssitzungen saß ich ja auch da. Ihr könnt, ihr lernt das, weil ihr lernt, euch nicht mit diesem Schmerz, den ihr habt, zu identifizieren, sondern ihn loszulassen und irgendwann habt ihr keine Schmerzen mehr. Es geht. Ihr lasst alte Leiden los und ich meine, was gibt's Besseres, als das Leiden auszulöschen aus eurem Körper? Umso mehr ihr dieses Leiden in eurem Körper auslöscht, umso schöner habt ihr das Leben, umso freudiger könnt ihr allen begegnen, umso gleichmütiger, umso mehr seid ihr für die Welt gefasst. Ihr gebt allem nicht mehr so den Wert und ihr erfreut euch so ein bisschen mehr an, ja, wie soll ich sagen, wenn ihr einen reinen Geist habt, sagen wir es so, wenn ihr einen reinen Geist habt, verströmt ihr Liebe. Ihr könnt Liebe für andere geben. Ihr seid dann im Mitgefühl für die Fehler, die andere machen. Das heißt, nichts von außen kann euch etwas anhaben. Wenn euch jemand blöd kommt, dann seid ihr Mitgefühl. So, okay, das, was er da gerade fabriziert und gegen mich verwendet, also, keine Ahnung, mir Beleidigungen zuwirft oder sonst irgendwas, das ist nicht meins. So, okay, ich bin nicht schuld an dem Leiden, was er gerade hat, aber ich habe so viel Mitgefühl, dass er gerade durch das durchgehen muss. Ne? Ihr werdet unangreifbar. Ihr werdet stark. Ihr entwickelt halt einfach Gleichmut in jeder Situation. Und das ist das Schöne an Vipassana. Und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder so einen Kurs machen. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht mache ich sogar dieses Jahr nochmal einen Kurs, wenn ich auf Koh Phangan bin, Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahr. Leon hat hat ja einen Vipassana-Kurs, allerdings nicht nach Guenca, sondern hat er ja erzählt im letzten Podcast, dass es halt einfach ein bisschen abgeleiteter ist. Also ja, ein bisschen mehr Bewegung ist auf jeden Fall drin mit Gehmeditation und Yoga und so. Das hätte ich mir auch so ein bisschen gewünscht, weil 10 Tage da wirklich fast nichts machen, außer diesen kleinen Trampelfahrt da durchgehen und, keine Ahnung, ab und zu hast du ja mal so ein paar Dehnübungen machen können, aber trotzdem, es war dir untersagt, dass du Sport machst und dich sportlich betätigst. Ja. Ja, Piepsies. Jetzt habe ich hier richtig lange gequatscht, aber es tat so gut. Ich bin gerade so voller Fülle, voller Freude, dass ich das runterquasseln konnte. Und ich hoffe, es war vielleicht ein bisschen Inspiration für euch dabei. Und keine Ahnung, wenn ihr Fragen habt zu Vipassana und zu dem Kurs, dann immer her damit. Ihr könnt mir immer schreiben, egal ob auf Instagram, WhatsApp, also jeder, der meine Nummer hat, kann mir auf WhatsApp schreiben. Ja, sehr, sehr gerne. Ich beantworte es immer gerne und freue mich immer über Feedback natürlich, wie euch die Podcast-Folge gefallen hat. Und ja, ich glaube, das war es jetzt auch erstmal von mir. Ich habe, glaube ich, genug gequasselt. Ich wünsche euch alles Liebe. Ich wünsche euch so viel Liebe in euer Herz, Frieden. Dass ihr immer Frieden erfahrt, dass ihr immer Glückseligkeit erfahrt und dass ihr auch immer Liebe schenken könnt und in der Lage seid, sie auch zu empfangen, weil Liebe zu empfangen ist auch manchmal schwierig, wenn man nicht mit sich im Reinen ist. Ich rede aus Erfahrung. Deswegen, ich wünsche euch Liebe, schick euch Liebe und fühlt euch umarmt und gedrückt. Ich danke euch so sehr für alle, die bis hierhin zugehört haben, dass ihr ja mir euer Gehör geschenkt habt. Und ja, lasst uns nochmal zusammen atmen. Ich glaube, ich habe Bock, jetzt nochmal einmal tief durchzuatmen. Also, einmal tief einatmen.
Und mit deinem Seufzer aus.
Toll.
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal dann auf jeden Fall wieder zu zweit, wieder im Duo, wieder mit Lonski. Freue ich mich schon drauf. Wir haben nächste Woche Reunion. Oh mein Gott, da freue ich mich auch schon heftig drauf. Ich freue mich so, so sehr, ihn wiederzusehen. Ah, vielleicht nehmen wir auch nächste Woche eine Podcast-Folge auf, wenn wir dann wieder face-to-face da sitzen. Mal gucken. Oder wir genießen einfach die Zeit. Wir schauen einfach mal, wie es sich am besten anfühlt. Und ja, habt noch einen schönen Tag, ein wunderschönes Wochenende für euch. Wir haben ja Samstag. Ganz viel Sonne auf eurer Haut und in euer Herz. Also, bis dann, Leute. Tschüss.